unwiederbringlich. Hoch oben unter dem Dach stehen die Schränke mit den Menschenschädeln, aber dorthin kommt kein Besucher. Darunter im ersten Stock die Tiere. Zuerst die Vögel, Adler natürlich, keine Doppeladler, aber Paare schon, wenn ein Unterschied erkennbar ist. Die Sammlung hat eine heraldische Ordnung, denn Vögel, wenn sie nicht fliegen, brüten oder vögeln, genau wie der Adel, der nicht wirklich fliegen kann, aber so tun als ob. Ganz im Stillen ist so der Saal der Vögel im Naturhistorischen Museum in Wien, dem allerhöchsten Kaiserhaus gewidmet, seiner ausgestopften Unermüdlichkeit, seinen metaphorischen Höhenflügen, seiner Vögelei und Brutkunst. Du, glückliches Österreich, Vögle, hieß es früher, ohne Vögeln kein Adel, fleißig musste gevögelt werden, wenn es bei dem bleiben sollte, was ich schon gemehrt hatte, Vogelhochzeit, alle Vöglein sind schon da. Daher steht draußen auf dem Platz gegenüber dem Burgtor zwischen Natur- und Kunsthistorischem Museum das Denkmal Maria Theresias, die ihr Leben lang gebrütet und gevögelt und bewahrt hat, was dann zur Doppelmonarchie ineinander fiel. Schon ihr Vögeln hatte keinen rechten Sinn mehr, eines ihrer Küken wurde geköpft, eine Verirrung, es wäre einfacher gegangen. Einmal habe ich dieses Knacken gehört, eine Überdrehung des Kopfes und tot war der Spatz in den Händen eines Buben, ganz beiläufig. Es ekelte mich. Lara saß mir gegenüber, in einem dieser tiefen Sessel in der Kantine, hielt ihre strumpflosen Beine sachlich übereinander geschlagen, aber da schaute ich kaum hin. Was ich zu erkennen suchte, war die Haut unter ihrer schwarz durchbrochenen Bluse. Ich wollte ihren Busen mit den Augen wiegen, der noch keine Corsage brauchte, sondern ganz freitragend war und erstaunlich. Schließlich sah sie mich an und sagte, dass unter der durchbrochenen Spitze eine Schicht blass hautfarbener Seide lag, nicht ihre Haut, die im Ton ganz verwandt war, darauf hatte sie geachtet. Eigenartig ist, wie so ein Busen Gefühle nährt und dieser Blick milchige Nahrung verlangt, ein männlicher Blick, der sich gerade dann romantisch verklärt, wenn nicht daran zu denken ist, dass der Busen, der da unter der Bluse scheint es, hervorschimmert, seinerseits nach dem weißen Samen verlangen könnte, der sich schon in der Leitung staut und in dem Handumdrehen beflecken könnte. Alles ganz unromantisch jetzt, aber immer entsteht die Stimmung und Spannung solcher Augenblicke, die auch nach 10 Jahren nichts von ihrer Eindringlichkeit verlieren, aus der nackten Möglichkeit des Kosens und Vögelns, aus dem Versprechen, dass nicht nur der Busen freigelegt werden könnte, aus der Art, wie einseitiges oder wechselseitiges oder beiderseitiges Hinhalten unerhörte und sinnfreie Versprechungen hervorbringt, die vielleicht erfüllt, eher aber schon deshalb nicht eingelöst werden, weil das Versprechen eines, das unbefangene Tun, aber etwas anderes ist. Immerhin unbefangen war ich damals, die Grenze des genauen Hinsehens wollte ich bei ihr nicht überschreiten. Eine Studentin, nein, das Vögeln musste unterbleiben, was allerdings gerade einen Gefühlsstau erzeugte. Es war, wie gesagt, ein ganz eindringlicher Augenblick und ein ganz besonderer, weil sehr vergänglicher Busen. Reine Vanitas. So frisch und fest ließen sich diese freischwingenden, vollen und zugleich schüchtern blassen Brüste nicht lange aufbewahren, die freilich nicht das Einzige waren, was mir Eindruck machte. Nein, das Gesicht war wichtiger. Freilich hätte es ohne diese Brüste und die schmalen Hüften und langen Beine anders gewirkt, zu denen sehr hohe Absätze ganz mädchenhaft gerade passten. Es hätte eine andere Stimmung ausgelöst, ich hätte Klugheit und Sehnsucht darin anders wahrgenommen und vielleicht nicht verstanden, dass der Tod aus diesen Augen schaute, als Versprechen ohne Furcht. Denke ich an diesen Abend, an dem Lara mich angerufen hatte, um mich in die Kantine zu bestellen, was mich aus einer tiefen Traurigkeit riss, so tue ich das mit dankbarer Verwunderung darüber, dass sie mich überhaupt anrief, nicht ich sie an diesem Abend suchte. Denke ich an diesen Abend, dann kehrt das Gefühl eines Schwebens zurück, eines freien Kreisens im Aufwind, das mich eine Weile vogelfrei machte. Ans Vögeln war nicht zu denken, aber Fliegen war möglich, im Sitzen, in tiefen Sesseln, erster Klasse, ganz unwichtig, dass ihr damaliger Freund sie dann abholte. Im Naturhistorischen Museum entfaltet sich nach Ähnlichkeiten geordnet, was in der Natur vermischt und in freier Bewegung vorkommt, der jeweiligen Schwerkraft entsprechend, der sich nur die Vögel entziehen, auch die Fische. Denn auch das Wasser erlaubt ein Schweben, aber kein Fliegen, keine vorübergehende Überwindung der Schwerkraft, die eigentlich ein stetiges ihr Zuvorkommen ist, ein jedes Mal ausgebliebener Absturz, eine Verzögerung und im gleichen Augenblick auch Erfüllung. Auch die Macht eilt der Ohnmacht nur einen Augenblick voraus. Sie hat ein Vermögen, auf diesem Vorsprung zu beharren, ganz behäbig. Aber auf einmal steht der Bär dann nicht mehr auf den Hinterbeinen und der Mensch rennt um sein Leben. Die Gänse umzischen das verlaufene Kind, alles eine Frage des Maßstabs. Auch Vögel können Schrecken einflößen. Nicht bloß massige Großsäuger oder Rotten hundeähnlicher Wildtiere, deren Gefährlichkeit im Naturhistorischen Museum übrigens unterschlagen wird, als sei die Natur einmal geordnet in einen römischen, einen kaiserlichen Frieden verfallen, in dem das Lamm sich zum Löwen legt, das Huhn zum Fuchs, vom Doppeladler bewacht, der den Bau der Museen vierflügelig und vierfüßig überwachte. Auch den Zwillingsbau des Kunsthistorischen Museums gegenüber, das vollends dem Wunder der Triebunterdrückung gewidmet ist, die im Naturhistorischen Museum alles erstarren lässt, während die Bilder eigenartig ganz lebendig wirken. Vom Rosengarten her schaut das Naturhistorische Museum wie ein mächtiger, leerer Riegel herüber. Tatsächlich kommt die Pflanzenwelt darin nur am Rande vor. Der Rosengarten entspricht dem Saal der Vögel, die seinen Himmel durchqueren könnten. Nachts wird er zugemacht, zu viel Gevögel gäbe es sonst dort, ein vielsprachiges Gezwitscher von vielen Stimmen. Jetzt erinnere ich mich an einen anderen fast freigelegten Busen, auf dem eine Vene sich stark abzeichnete, dort beim Rosengarten eine unter die Haut geschlüpfte Schlange, ein Todesmal. Vögel, stelle ich mir vor, kreisen über dem Ballhausplatz dieser leeren Fläche, der eine Seite fehlt, die aber doch ein Platz ist, auf dem ganz allein, wünsche ich mir, eine zarte, unbezwingbare Frau sich dreht, mädchenhaft, aber sehr erwachsen, wie sie einmal war, unwiederbringlich.